Dass heute Menschen in Deutschland angepöbelt, bedroht und angegriffen werden, wenn sie sich irgendwie als Juden zu erkennen geben oder auch wenn sie für den Staat Israel Partei ergreifen, das ist ein ungeheurer Skandal.
Angela Merkel Mitte September 2014 in Berlin bei der Kundgebung Nie wieder Judenhass. Das YouTube-Video zu ihrer Rede wurde etwa 2000 Mal angeklickt und von 4/5 aller Nutzer negativ bewertet. Unter dem Clip diverse Kommentare.
Mein Gott, wie oft denn noch? Immer wieder dieses »die armen Juden«, denen von keiner Sau hierzulande ein Haar gekrümmt wird.
Wieso sollen wir aufstehen? Für so ein Pack? Nee, lass mal. Die sollen das auslöffeln, was sie sich selber gebraut haben.
Nie wieder deutschen Hass.
Doch nicht nur in der digitalen Welt ist Antisemitismus ein Thema. Auch analog kommt es immer wieder zu judenfeindlichen Ausbrüchen. Oft gehen sie ein schwieriges und bisweilen brisantes Bündnis ein, nämlich mit der sogenannten Israel-Kritik, der Kritik also an der Politik Israels, des einzigen überwiegend jüdischen Staates der Welt. So wie im Sommer. Im Juli eskaliert der Konflikt zwischen der Hamas und Israel. In vielen Ländern kommt es zu Protesten, darunter auch in Deutschland. Auf den Demonstrationen werden auch antisemitische Parolen gegrölt. Der Hass auf Juden, so scheint es zumindest, zeigt sich in Deutschland wieder offen und erinnert an dunkelste Zeiten.
Dunkelste Zeiten. Das Dritte Reich, Nationalsozialismus, die Shoah, Auschwitz. Doch schon vor den Nazis gibt es Judenfeindschaft, die aber eher religiös und weniger rassistisch motiviert ist. Den Juden wird vorgeworfen, Jesus gekreuzigt zu haben. Es heißt, sie würden Brunnen vergiften und in geheimen Ritualen das Blut von kleinen Kindern trinken. Diese Haltung wird als Antijudaismus bezeichnet, im Gegensatz zum späteren rassistischen Antisemitismus. Eine Judenfeindschaft, die das Judesein sozusagen genetisch bestimmt. Zu Zeiten eines Antijudaismus dagegen konnten sich Juden taufen lassen und dadurch Verfolgungen entkommen. Der Soziologe Dr. Holger Knote von der Ludwig-Maximilians-Universität.
Insofern ist es wichtig, dass man das sozusagen historisch abgrenzt, dass man es sozialpsychologisch abgrenzt, dass man das unter anderem unterscheiden kann von der religiös fundierten Judenfeindschaft. Weil Antisemitismus ist was anderes. Antisemitismus hat viel damit zu tun mit Entstehung moderner Gesellschaften und kann dementsprechend als Reaktion auf Phänomene wie Modernisierung gedeutet werden.
Es geht um die Phänomene, die ab dem 19. Jahrhundert die Welt gravierend umwälzen, aber die Gesellschaft manchmal auch überfordern. Es geht um die Französische Revolution und ihre Folgen. Es geht um so unterschiedliche Erscheinungen wie Kommunismus, Demokratie und Kapitalismus. Für all das machen Antisemiten jüdische Netzwerke verantwortlich.
1903 taucht das erste Mal die Schrift »Die Protokolle der Weisen von Zion« auf. Die Abschrift einer bislang geheimen jüdischen Weltverschwörung und eine Fälschung, wie man längst weiß. Juden werden darin dargestellt als Urheber von Seuchen, Wirtschaftskrisen, sozialen Spannungen und Kriegen. Wo vorher die idyllische Volksgemeinschaft war, ohne Interessenkonflikte und Widersprüche, hetzen die Juden nun angeblich alle gegen alle auf. Die einzigen, die von dem Chaos profitieren, sie selbst. Der bekannte US-amerikanische Industrielle Henry Ford schreibt 1929 in seinem Buch »Der internationale Jude«:
»Der Kapitalist und der Bolschewist, der Rabbi und der Gewerkschaftsführer, der streikende Arbeiter und der Unternehmer, gegen den er streikt, alle vereinigen sich unter der Fahne Judas. Man greife den jüdischen Kapitalisten an und der jüdische Anarchist wird ihm zu Hilfe eilen. Sie mögen sich nicht gerade lieben, aber stärker ist das gemeinsame Bindemittel, Hass gegen die Nichtjuden.«
Was beim Antisemitismus im Unterschied zu anderen Rassismen sehr wichtig ist, denke ich, ist einfach das Kollektiv.
Dr. Juliane Wetzel, Mitarbeiterin des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
Es geht gegen das Kollektiv der Juden. Es ist also völlig unerheblich, ob Juden in einem Land leben oder nicht, weil es eben immer gegen den imaginierten Juden geht, der vermeintlich dann auch noch die Weltwirtschaft und die Universitäten, die Medien und so weiter, also die Macht darüber hätte.
Und noch etwas ist sehr charakteristisch für den Antisemitismus im Gegensatz zu den vielen anderen rassistischen Denkgebäuden. Im klassischen Rassismus werden andere Menschen kleiner gemacht, etwa weil sie eine andere Hautfarbe haben. Sie gelten als dumm, minderwertig, weniger kultiviert, man darf sie deswegen versklaven, unterwerfen, ausbeuten oder ausweisen. Anders beim Antisemitismus. Die Juden werden größer gemacht, ihnen werden gerade unheimliche Mächte zugeschrieben, das macht sie so gefährlich. Und deswegen, so die antisemitische Logik, müssen sie vernichtet werden.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts sitzen sie überall an den Knotenpunkten der Welt- und Geldwirtschaft. Sie sind eine internationale Macht. Obwohl nur 1% der Erdbevölkerung, terrorisieren sie doch mit Hilfe ihres Kapitals Weltbörse, Weltmeinung und Weltpolitik.
Ein Ausschnitt aus dem nationalsozialistischen Propagandafilm Der ewige Jude von Veit Harlan aus dem Jahr 1940. Das Klischee des reichen und mächtigen Juden, der im stillen Kämmerlein sitzt und die Fäden zieht, hält sich bis heute. Bis in die Gegenwart kommt kaum eine Verschwörungstheorie ohne Juden aus.
Juden haben die Anschläge des 11. September geplant.
Die Terrororganisation ISIS wurde in Wirklichkeit vom Mossad gegründet. Ihr Anführer ist in Wirklichkeit ein israelischer Agent.
Juden sind schuld an der Schweinegrippe.
Wer bei Google Juden sind eingibt, bekommt als verwandte Suchanfrage sofort Juden sind reich angezeigt. Ein unverwüstliches Vorurteil, gerade in Krisenzeiten.
Der Antisemitismus aus dem rechtsextremen Spektrum war lange Zeit vor allen Dingen ein rassistischer Antisemitismus. Das hat sich aber inzwischen gewandelt, weil Rechtsextreme sehr genau wissen, dass sie mit diesen rassistischen Formen nicht mehr punkten können und in der Mehrheitsgesellschaft eben keine Anhänger rekurrieren können. Und darum geht es ihnen ja natürlich auch. Und deshalb verlagern sie sich häufig heutzutage auf soziale Komponenten. Ich erinnere mich da an ein Plakat in, ich glaube, es war in Bremen. Kein Geld für Synagogenbau, sondern für Hartz-IV-Empfänger. Das heißt, da geht es genau eben um diese sozialen Fragen. Und damit kann man natürlich eher Wählerstimmen und Unterstützer ködern als mit diesen rassistischen Formen.
Laut dem Antisemitismusbericht des Deutschen Bundestages werden 90% aller antisemitischen Straf- und Gewalttaten, dazu gehören etwa Pöbeleien gegen Juden, Brandanschläge auf Synagogen, Schändungen von Friedhöfen, Schmierereien an Gedenkstätten oder die Zerstörung von Stolpersteinen, von Tätern begangen, die dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind. Darüber hinaus ragen antisemitische Einstellungen tief hinein in die Mitte der Gesellschaft. 20% aller Bundesbürger stimmen der Aussage zu, dass Juden in Deutschland zu viel Einfluss haben. Fast die Hälfte findet, Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit die Opfer gewesen sind.
Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Dieses Bonmot wird dem israelischen Psychoanalytiker Zvi Rex zugeschrieben. Aufgrund der Shoah ist es verpönt, sich in Deutschland allzu sehr mit der eigenen Nation zu identifizieren. Viele Deutsche allerdings haben das Bedürfnis, sich über ihr Land zu definieren, und dabei steht mit der Shoah ein Jahrhundertverbrechen im Weg. Also wird versucht, die Verantwortung für die Taten der Nationalsozialisten zu relativieren. Dabei helfen kann auch der Nahostkonflikt, sagt der Soziologe Holger Knote von der LMU.
Muss man schauen, dass man sozusagen dann über so einen Umweg das kritisieren kann. Dazu dient natürlich sowas wie sekundärer Antisemitismus, wenn man halt zum Beispiel sagt, was die Israelis jetzt machen, mit den Palästinensern ist nichts anderes, wie was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Und das sind Items, die durchgängig nicht wenig Zustimmung erreichen.
Fast 40% meinen, dass Israel einen Vernichtungskrieg führe. Und mehr als jeder vierte Befragte sieht sogar Parallelen zwischen dem staatlichen Handeln Israels und dem Handeln der Nazis.
Zu diesem Ergebnis kommt die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die vor kurzem im November 2014 erschienen ist. Vernichtungskrieg. Dieser Begriff erinnert an die nationalsozialistische Kriegsführung und er unterstellt, dass es Israel nicht um die Zukunftsfähigkeit des Staates Israel geht, sondern um die absichtliche Auslöschung eines Volkes. Bis zu einem Drittel aller Kommentare im Internet muss zum Beispiel die Online-Redaktion der Zeit entfernen, wenn es in einem Artikel um Israel geht. Der Grund? Offener Antisemitismus. Zielscheibe ist auch immer wieder die wichtigste politische Vertretung von Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik, der Zentralrat der Juden. Denn der bekennt sich offen zum jüdischen Staat Israel und warnt zugleich vor deutschem Nationalismus.
Man sagt ja doch mal, warum dürfen die das sagen, was wir nicht sagen dürfen, ja? Wir leiden sozusagen als Deutsche drunter unter diesem Tabu. Ja? Also ist man gleichzeitig wieder in dieser Diskussion, dass eigentlich die bösen Juden uns auferlegen wollen, was sagbar ist und was nicht sagbar ist. Insofern ist damit eigentlich alles angelegt, dass sich sozusagen dieses Vorteil eigentlich verewigt. Ja? Also man hat immer im Prinzip den imaginierten Juden oder die imaginierte Jüdin in dem Fall halt dann natürlich ganz gut abrufbar, die einem sozusagen Sprechverbote auferlegen. Ja? Und das ist eigentlich eine absurde Konstruktion, weil man muss nur die Zeitung aufschlagen, jeden Tag zu Recht oder nicht zu Recht, wird im Prinzip die israelische Politik kritisiert, ja, wie in Israel natürlich im Übrigen auch.
Kritik an Israel ist eben kein Tabu, sondern allgegenwärtig, national wie international.
In der deutschen Öffentlichkeit findet beides statt. Es gibt die Kritik an der Politik Israels und das Interesse jüdischer Verbände, die Kritik teilweise auch harsch zurückzuweisen. Das ist Teil einer legitimen logischen Interessenspolitik und verhindert eine öffentliche Debatte in keiner Weise, sondern ist Teil von ihr. Und Kritik an der Politik Israels findet natürlich nicht nur in den Medien statt.
Wiederholt müssen wir konstatieren, dass Mitglieder unserer Partei in verantwortlichen Positionen durch Schürung obsessiven Hasses auf und der Dämonisierung von Israel antisemitische Argumentationsmuster und eine Relativierung des Holocausts und der deutschen Verantwortung für die millionenfache Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden befördern.
Eine Erklärung von Mitgliedern der Partei Die Linke. Vorausgegangen war ein Vorfall, der als sogenanntes Toilettengate durch die Medien ging. Gregor Gysi hatte es zwei Israel-Kritikern untersagt, in den Fraktionsräumen der linken Fraktion über den Gaza-Konflikt zu referieren. Das wollten sie tun am 9. November, am Jahrestag der Reichspogromnacht. Einem der beiden ausgeladenen Referenten wurde nämlich vorgeworfen, dass er Israel in seinen Büchern in die Nähe des Dritten Reiches gerückt und unter anderem den Begriff Judäonazis verwendet hat. Verärgert über die Absage, verfolgten die verhinderten und aufgebrachten Referenten den Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi bis zur Toilette. Die Aktion wurde zudem gefilmt und ins Internet gestellt. Die verantwortungsbewusste Grenzziehung zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus, keine politische Szene ist gefeit vor Grenzüberschreitungen. Auch im linken Spektrum wurde diese Grenze sogar mit Gewalttaten überschritten.
Am 9. November 1969, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, platziert eine linke Stadtguerilla eine Bombe am jüdischen Gemeindehaus in Berlin. In einem Flugblatt erklärt sie, dass dies der Auftakt sein soll für eine deutsche Kampagne gegen den Zionismus.
Antizionismus, also die Ablehnung eines jüdischen Staates in Palästina, ist ebenso eines der Motive, als am Vormittag des 27. Juni 1976 Terroristen ein Flugzeug entführen, das von Tel Aviv nach Paris fliegen soll. An der Aktion beteiligen sich auch deutsche Mitglieder der Untergrundorganisation Rote Zellen. Der Flug wird nach Entebbe umgeleitet, wo die deutschen Terroristen die Passagiere aufteilen, in Juden und Nichtjuden. Das weckt Erinnerungen an die Selektionen in den Vernichtungslagern der Nazis. In einer spektakulären Aktion gelingt es wenig später israelischen Elitesoldaten, die Geiseln zu befreien.
Israel, Antisemitismus und die Linke, das ist auch heute noch ein schwieriges Verhältnis. Im Zuge des letzten Gaza-Krieges 2014 organisiert die Parteijugend der Linken eine Demonstration. Auf ihr wird unter anderem Kindermörder Israel gerufen. Niemand der Organisatoren schreitet ein.
Also Also es ist ein Katalysator, das ist ganz klar, um sozusagen dann auch Sachen sagbar zu machen, die vielleicht vorher nicht so gut sagbar waren. Es ist zum Beispiel so, dass Symbole und Topoi aus dem traditionellen, judenfeindlichen und antisemitischen Arsenal, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Ritualmord, also dass Jüdinnen und Juden ausziehen, um unschuldige Christenkinder zu fangen und dann zu schlachten und so weiter und so fort, das kann man da natürlich sagen, die man sagt, okay, die schauen sie die Israelis an, sie haben jetzt schon wieder das Krankenhaus bombardiert, Kindermörder Israel und so weiter und so fort. Das geht ganz schnell.
Kindermörder Israel, das ist ein antisemitisches Klischeebild. Im Mittelalter heißt es, Juden würden Kinder umbringen, so wie sie auch einst den Messias umgebracht hätten. Das Motiv des messerschwingenden, kindermordenden Juden kommt in zahlreichen Zeichnungen und Gemälden zum Ausdruck und wird auch von der NS-Propaganda aufgegriffen.
Das Interessante ist in dem Zusammenhang, dass wir sozusagen wieder Aufleben von bekannten antisemitischen Topoi haben, in Verbindung, und das ist in der Tat dann sozusagen das Neue, mit einer Menschenrechtsrhetorik, mit antirassistischen Rhetoriken. Insofern mischt sich da was, ja. Und insofern dient das natürlich auch dazu, gewisse antisemitische Inhalte dann auch weiß zu waschen.
Natürlich ist nicht jede Form der Israel-Kritik gleich Antisemitismus. Es kommt darauf an, auf welche Art diese Kritik geäußert wird. Das beginnt schon damit, dass Israel-Kritik im Grunde ein sehr ungenauer Begriff ist. So darf man etwa nicht vergessen, dass es auch in Israel Proteste und eine Opposition gegen die international viel kritisierte Siedlungspolitik gibt.
Und damit ist man direkt vor Ort im Nahen Osten bei der schwierigen Frage, wie äußert sich heute Antisemitismus? Eindeutig antisemitisch ist es, was auf pro-palästinensischen Demonstrationen anlässlich des letzten Gaza-Krieges gerufen wird.
Komm heraus und kämpf allein. Wieder wird unterstellt, dass die Juden eine amorphe, gefährliche Masse sind, ein Netz, ein Kollektiv. Ahmad Mansour ist israelischer Araber. In seiner Kindheit war Antisemitismus allgegenwärtig. Dann begann er ein Psychologiestudium an der Universität in Tel Aviv und fand heraus, dass vieles, was man ihm über Juden erzählt hatte, nicht stimmt. Heute arbeitet er in Berlin mit muslimischen Jugendlichen und beschäftigt sich mit Projekten gegen Antisemitismus und Radikalisierung.
Also naiv wäre zu glauben, dass Antisemitismus eigentlich jetzt angefangen haben und mit Gaza-Krieg zu tun. Gaza-Krieg hat nur diese Antisemitismus einen Ausdruck verleihen. Dieser Antisemitismus ist weit verbreitet und er liegt Jahre schon her. Dieser Antisemitismus ist weit verbreitet, ist in manchen Familien so ein Teil der Erziehung und Hip-Hop, andere Vorbilder in dieser Community, aber auch salafistische Imame nutzen diese Vorbilder, um die Jugendlichen zu verstärken, um ihnen klarzumachen, dass es nicht nur die Erzählungen eurer Eltern, das sind auch Bilder, die islamisch verankert sind, die islamistisch verankert sind. Sie erzählen Geschichten, wie sie zum Beispiel Al-Aqsa und Jerusalem irgendwann von Juden befreien werden. Das sind Mythen, das sind Fantasien, die weit verbreitet sind. Und leider kommen sie auch bei diesen Jugendlichen sehr gut an, weil sie besonders in solchen Zeiten, wo Muslime gegen Muslime kämpfen, wo die Jugendlichen verunsichert sind, wo sie die Weltpolitik nicht verstehen, einfach eine Sicherheit geben, weil sie bieten eine sehr schwarz-weiß Bilder von Opfer und Täter, wo die Juden immer die Täter sind.
Antisemitismus unter Muslimen ist ein heikles Thema. Denn muslimische Jugendliche sind selbst oft von Ausgrenzung betroffen. Doch das ändert nichts daran, dass Antisemitismus in dieser Gruppe laut einer Studie aus dem Jahr 2010 weiter verbreitet ist als unter Nichtmuslimen. Die Bundeszentrale für politische Bildung spricht von einer problematischen Größe. Die Ursachen für das Problem sind jedoch spezifisch und verlangen nach spezifischen Lösungen.
Wir haben zum Beispiel in der Mehrheitsgesellschaft Konzepte entwickelt, in den Schulen, wo über Antisemitismus geredet wird, wo ganz viel über Holocaust und Dritte Reich reflektiert wird. Aber da sitzen Jugendliche mit Migrationshintergrund, besonders muslimische Jugendliche, und sagen, was hat das mit mir zu tun? Ihre Haltungen, ihre antisemitischen Haltungen haben viel mit Nahostkonflikt zu tun.
Mansour macht es sich zur Aufgabe, Jugendliche aufzuklären. Aber
leider finden wir kaum Räume und Lehrer, die bereit wären, den Nahostkonflikt in ihren Unterricht zu bearbeiten.
neue Konzepte für den Unterricht, die auch neuen Formen von Antisemitismus gerecht werden, und dauerhafte Projekte, die sauber evaluiert werden, das ist es, was Experten seit Jahren fordern.
Mit einem gewissen Bodensatz an Antisemitismus wird man aber leben müssen, das sagen alle Experten. Sie sagen aber auch, Aufklärung und Sensibilisierung haben eine gewisse Wirkung, und je früher man damit beginnt, umso besser.
Sie hörten Antisemitismus heute, von links, von rechts und aus der Mitte, von Christian Schiffer. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leube, Peter Veit und Marlene Reichert. Technik Susi Harasim, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.